Platz nehmen. Halleluja. Ein Wort, was diesseits von Eden gesprochen wird und jenseits vom Eden gesprochen wird. Halleluja. Eden, das ist das Paradies, der Garten Gottes. Also vier Flüsse umgeben und umzäunen das Paradies. Und immer dort Halleluja und da Halleluja. Einer ruft Halleluja und der andere ruft nach. Die im höheren Chor singen Halleluja und die im unteren Chor singen auch Halleluja. Und das ist so schön die Abwechslung. Mein Thema heute ist Gefahren von Selbstmitleid oder was Selbstmitleid bewirkt. Ach, du Ärmster. Verstehst, wenn du das hörst, dass du deiner Seele manchmal vielleicht gut, wenn man dich jemand bedauert, bemitleidet. Also du tust mir so leid, was du durchmachen musst, was du ertragen musst, was du erduldest. Ach, du Ärmster. Verstehst du? Selbstmitleid ist doch so schön. Aber ich will über die Gefahren sprechen, was es bedeutet, wenn man sich selbst bedauert. Und versucht sich selbst so irgendwie so hoch zu möbeln und sich selbst verdammt, sich selbst verflucht. Ich, elender Mensch, macht sogar der Apostel Paulus, Römer 7. So, nun nebenbei, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, das rote Seil der Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Wenn du die Hoffnung aufgibst, pack dich ein, grab dich ein, mach dein Testament und wandere aus. Also Hoffnung ist der Schlüssel für unser Leben. Ohne Hoffnung kann ein Mensch nicht existieren. Und so dieser rote Faden der Hoffnung, darüber will ich sprechen. Dann am Samstag wird das Thema sein, deine Fantasie. Das gehört eigentlich zu dieser Predigt als Fortsetzung. Manchmal ist es so, dass ich habe so viel Predigten und ich weiß gar nicht, wo bringe ich die unter. Und da muss ich teilen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann mache ich das so auf ein paar Tage verteilig. Dann deine Fantasie muss erlöst werden. Wir haben manchmal so blöde Vorstellungen. Blöde Vorstellung von der Welt, von uns selbst, von Gott, von der Gemeinde, von unseren Mitmenschen und Freunden und so weiter. Und wir merken, das ist gar nicht wahr, das ist nur meine Fantasie. Und bei manchen geht der Gaul wirklich durch in der Fantasie, nur nebenbei. Sonntag wird das Thema sein, wer wird einmal bei Jesus sein? Du wirst vielleicht geschockt sein. Ja, wir glauben, dass wir alle bei Jesus sein werden, aber nicht alle. Die anderen werden ganz weit drüben irgendwo in der Ecke sitzen. Nahe bei Jesus. Es ist ein Geheimnis. Wer wird bei Jesus sein? Die Treuen, die bis zum Schluss ausgehalten haben, die überwunden haben, die den guten Kampf des Glaubens gehalten haben, die den Lauf vollendet haben. Also es werden nicht alle bei Jesus sein. Die werden irgendwie im Reich Gottes sein. Aber vielleicht als Schuhputzer oder als Straßenfeger. Da müssen die den ganzen Mist entrümpeln oder was weiß ich, den Abfall einsammeln. Ich möchte kein Hilfsarbeiter werden im Reich Gottes. Ich möchte, wenn ich schon im Himmel bin, schon ganz nah beim Heiland sein. Du auch? Das ist mein Wunsch. Ganz nah beim Heiland. Am besten so nebenan, aber da sind schon andere vor mir. Die haben schon die ganzen Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben. Die sind ganz nah bei Jesus. Die Seelen unter dem Altar. Gefahren des Selbstmitleids. Schau auf die Zettel an, da sind noch Themen, also andere Themen, die dich interessieren oder im Internet. Du kannst die Predigten nachhören. Wir haben gute Predigten und ich empfehle es immer wieder, hör nach. Manches hörst du nur mit einem Ohr. Gott hat uns zwei Ohren gegeben. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Heißt es siebenmal in der Bibel. Also manche Sachen musst du siebenmal hören, bis du sagst, Mensch, jetzt geht's mir ein Licht auf. Mir geht es, heute habe ich eine Bibelstelle gelesen. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Die hast du schon zigmal gelesen, drüber gepredigt. Aber so habe ich noch nie gesehen. Weißt du, und das geht es. Gott stößt manchmal mit einer bestimmten Not, mit einem bestimmten Anliegen uns auf dieses bestimmte Wort. Und da bleibe ich hängen. Da bin auch hier heute in der Vorbereitung Gefahren des Selbstmitleids. Was ist das? Wir alle erleben irgendwie Missgeschicke oder Versagen oder dass wir sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und du merkst, du bleibst auf der Strecke, liegst auf dem Boden und jetzt heißt es, ich kann nichts, bin nichts, schaffe nichts und so weiter. Jetzt gib auf. Du sagst dir selber, weißt du, wir müssen uns selber immer gegenseitig ermutigen. Also ein Ich, das andere muss immer ermutigen. Du, Johannes, Kopf hoch, der Erlösung naht. Verstehst du? Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Also auf unsere Reaktion kommt es immer an. Meistens reagieren wir negativ, wenn irgendwas passiert in unserem Leben. Alle haben sich gegen mich verschworen. Keiner mag mich. Kennst du sowas? Alle haben sich gegen mich verschworen, alle arbeiten gegen mich, alle bekämpfen mich. So, Selbstmitleid, die Gefahren des Selbstmitleids, dass wir unser Blick verlieren, nur noch sehen, die greifen alle mich an, die meinen immer mich. Und auch der Prediger, der Pastor, der hat immer auf mich geguckt, auf mich mit dem Finger gezeigt, mich hat er gemeint, verstehst? Ja, In aller Liebe. Es ist schön, wenn man angesprochen wird. Weißt du, aber wenn sich das so häuft, dann werden wir plötzlich unnüchtern, unsachlich. Zwar tut es einem gut, sich selbst zu bemitleiden, ein Stück weit, Johannes, das schaffst du. Aber wenn es immer nur dieser Punkt ist, du kommst nur hoch, meistens kommt man gar nicht runter, wenn man sich mit den Problemen beschäftigt. Bemitleiden wir uns regelmäßig oder ständig, permanent, dann schaden wir uns selbst. Wir zerfleischen uns. Mit unserem Selbstmitleid zerfleische ich mich selbst. Gefahren des Selbstmitleids, ich will also auf einige Gefahren hinweisen. Weißt du, da verlierst du mit der Zeit die Übersicht. Ach, ich Arme, ich kann's nicht. Bin so begrenzt, so behindert. Wer ständig sein Versagen und seine eigenen negativen Erfahrungen bedauert, bemitleidet, der stoppt seine Entwicklung, der bremst sich aus, der engt sich ein. Am Schluss kriegt er keine Luft und kriegt Asthma. Davon kommen auch Asthmas, wenn ständig ich bin so beengt, eng bin und so weiter, komme nicht raus aus der Sache. Selbstmitleid wirkt sich auf unsere Gefühle, auf unser Denken, auf unser Verhalten aus. Dann zieht man Puckel ein und dann schlürft man mit den Schuhen, verstehst du, ich kann nicht mehr, als wenn man von der Beerdigung kommen würde. So kommt man, wenn man permanent unter Selbstmitleid leidet. Und wir können Selbstmitleid haben. Ist normal, dass ich mal traurig über mich selber bin. Aber wenn ich immer, nur immer das Opfer bin und mich als Opfer fühle und so weiter mit meinem negativen Denken, also die schlagen nur auf mich rein. Nur, der hat nur für mich gepredigt. Nur als Beispiel. Verstehst du, nur wenn du die Bibel liest, ich kann die Bibel aufschlagen, wo ich will, der liebe Gott meint immer mich und nicht Gutes. Verstehst du, es kommt mit keiner guten Nachricht zu mir. Du fühlst dich dann von anderen vernachlässigt, ungeliebt, was so alles ist. Dann überfallen dich Trauergefühle, Ärger. Du ärgerst über dich und über die anderen, weil die dich nicht verstehen, wie dich verstehen sollten. Du denkst, die müssten mich verstehen. Und dann verfällst du in Hoffnungslosigkeit, also mit mir wird nichts mehr, braucht man gar nicht weitermachen. Warum mache ich überhaupt, warum gehe ich in die Gemeinde, warum höre ich Gottes Wort? Also mir wird nichts mehr. Verstehst du, ich blockiere mich selbst. Wer permanent mit Selbstmitleid sich besudelt, beschmutzt, ist Besudelung. Das hat nichts mit Reinheit zu tun. Der wird immer passiver. Er wird dann von Resignation geprägt. Ich kann nichts. Verstehst du? Ich schaff's nicht. Und er beginnt sich selbst am Schluss zu hassen. Das sind die Gefahren von Selbstmitleid. Also wenn ich nur ein anderer Mensch wäre, wenn ich nur über meinen Schatten springen könnte, man hasst sich selbst, ich kann mich selber nicht ausstehen. Selbstmitleid, das ist Selbstmitleid. Das Interesse an der Umwelt verfällt. Ich habe kein Interesse mehr an gar nichts. Dann werde ich extrem auf der einen Seite und schaue nur zurück, was alles früher war. Früher war es alles wunderbar. Es war einmal so schön, fangen alle Märchen an. Beim Selbstmitleid geht es darum, dass wir selbst uns bedauern. Nicht, dass wir andere bedauern, die Welt bedauern, sondern ich mich selbst, was ich alles habe, was ich für Krankheiten habe, was ich für Anfechtungen habe, was ich für Sorgen habe, was ich für Sünden habe, was ich für Leid habe. Es geht auf keine Kuhhaut. Wir haben vielleicht eine unangenehme Erfahrung irgendwo gemacht, zum Beispiel durch eine Trennung und durch irgendeine Entlassung oder durch einen, dass wir mal gestolpert sind über etwas, oder mal betrogen wurden, passiert alles. Das ist normal im Leben. Also wer das nicht erlebt, der lebt auf Mars. Verstehst du? Aber wir erleben diese Dinge, dass wir ungerecht behandelt werden. Aber nein, die haben alle auf mich abgesehen. Weißt du, was das ist? Die haben nur auf mich abgesehen. Und man bedauert dann sich selbst. Wir bedauern unser Ich. Das ist mein Ego, wird bedauert. Verstehst du? Bemitleidet, mein Ego. Warum ich? Warum ist das Leben so gemein und so ungerecht mit mir? Warum muss ich das alles ausbaden und auskosten und austragen? Niemand geht so schlecht wie mir. Verstehst du? Das ist Selbstmitleid. Niemand geht so schlecht wie mir. Das kann ich doch nicht aushalten. Das ist bestimmt nicht vom lieben Gott. Und dann fangen wir mit Gott zu hadern. Das habe ich doch nicht verdient. Das, was ich jetzt durchmache, habe ich nicht verdient. Warum passiert es gerade mir? Lieber Gott, geh woanders und zünd anderen die Häuser an, aber nicht mein Haus. Verstehst du? Aber warum passiert gerade mir diese ganzen Schicksalsschläge? Was habe ich verbrochen? Allen anderen geht's gut. Nur mir geht es, auf Deutsch gesagt, beschissen. Verstehst du? Nur mir geht so schlecht, das ist miserabel. Es ist menschlich, dass es dir mal schlecht geht. Also denk nicht, dass wenn du Christ bist, dass du nur noch auf der Halleluja-Höhe bist. Nur alles wie gebuttert läuft. Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge Satans. Du hast Kämpfe, du hast Anfechtungen, du hast das alles, aber du darfst nicht im Selbstmitleid verharren. Die Gefahren des Selbstmitleids. Hiob Kapitel 19, Vers 19. Typischer Mensch. Weißt du, der Hiob ist, das könntest du, das könnte ich sein. Das könnten wir alles sein, Hiob, was der da durchgemacht hat. Und er ist in einer Phase, in einem Augenblick ist es dunkel, finster, verdunkelt sich sein Leben, düster alles, er blickt nicht mehr durch. Alle meine Getreuen verabscheuen mich. Alle meine Lieben, meine Freunde, die mögen mich nicht mehr. Selbstmitleid. Alle meine Getreuen verabscheuen mich. Und die ich lieb hatte, haben sich von mir abgewandt. Alle, die ich lieb hatte, denen ich gedient habe, für die ich da war, für die ich wichtig war, Nummer eins war und jetzt, die mögen mich nicht mehr. Mein Gebein hängt mir nur noch, also der Knochen hängt noch irgendwo, die Seele, die hängt noch irgendwo. Mein Gebein hängt noch am Haut und Fleisch. Nur noch das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Verstehst du, das ist, Leute, habt Gnade mit mir. Das ist Selbstmitleid. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, meine Freunde, der winselt wie ein Hund. Erbarmt euch über mich, meine Freunde, denn die Hand des Herrn hat mich getroffen. Gott hat zugeschlagen. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Du siehst, das ist Selbstmitleid. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Hiob leidet unter schrecklichem Selbstmitleid hier. Die Hand des Herrn hat mich hart getroffen, sagt eine andere Übersetzung. Hart, er hat zugeschlagen, gnadenlos. Selbstmitleid sagt, ich bin ein Märtyrer. Niemand mag mich. Niemand kümmert sich um mich. Niemand betet für mich. Ich bin ein Märtyrer, ich muss leiden. Gottes Hand hat stark zugeschlagen über mein Leben. Und das Selbstmitleid und das nächste ist Selbstzweifel, dass man an sich selber anfängt zu zweifeln. Bin ich noch in Ordnung? Stimmt alles mit mir? Hat der Heilige Geist mich verlassen? Oder habe ich irgendwo versündigt, dass ich so viel Übles durchmachen muss? Selbstmitleid und Selbstzweifel. Und die wirken sich ganz schlimm dann auf mein Gemüt aus. Auf mein Verhalten, auf meine Reaktionen. Und beides, Selbstmitleid und Selbstzweifel, verursacht ein und derselbe Feind. Das ist der Teufel. Selbstmitleid und Selbstzweifel, bin ich überhaupt richtig? Habe ich richtig bekehrt? Habe ich es kapiert, um was es geht, verstehst du? Ist der gleiche Urheber und die gleiche Ursache. Und es kommt von verletzten Gefühlen. Irgendwo ist mein Gefühl verletzt. Alle haben sich von mir abgewandt. Alle. Und dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, ist das Einfallstor vom Teufel. Keiner ruft mich an. Keiner fragt, wie es mir geht. Keiner gratuliert mir zum Geburtstag. Keiner. Kennst du nicht so Blödsinn? Hast du solche Gefühle vielleicht? Der Teufel kommt und sagt, ja, du, wer mag dich schon? Nicht einmal der liebe Gott mag dich. Der Teufel kommt gerade zu Menschen, die perfektionistisch sind, die alles genau gut und vollkommen machen möchten. Zu denen kommt er und denen redet er Selbstzweifel ein. Du kannst, siehst du, du hast dich bemüht, du hast dich abgeplagt, du hast alles getan, was du tun konntest, bist gerannt und gelaufen und was weiß ich. Und die reagieren falsch. Also Perfektionismus ist das Einfallstor für Selbstmitleid. Perfektionismus. Ich habe doch alles gut gemacht. Ich, elender Mensch, ich bemühe mich, lebe nach dem Gesetz, verhalte mich richtig, fahre nicht bei Rot durch und es erwischt mich trotzdem. Der Teufel kommt, wenn das nicht so ist, wie du dir vorgestellt hast, wie du gedacht hast oder wie du erwartet hast, wie du dir gewünscht hast, wenn deine Träume nicht wahr geworden sind, dann kommt er mit Selbstmitleid und Selbstzweifel. Bist du überhaupt noch Christ? Bist du Kind Gottes? Liebt dich der Heiland überhaupt? Du musst wissen, auf dieser Welt ist nichts vollkommen. Und wenn du anfängst, perfektionistisch zu werden, dann bist du am falschen Dampfer. Auf dieser Welt ist nichts vollkommen. Nicht einmal die Sonne, die hat Flecken und ganz gewaltige Flecken. Perfektionismus macht die Leute krank. Sie werden geistig und geistlich krank. Ich wollte doch allen recht machen. Verstehst du? Ich wollte allen recht machen. Und sie zerfressen sich selbst, zerstören sich selbst, lähmen sich selbst. Und sie können mit der Lähmung nicht umgehen. Ich dachte, verstehst du? Wir denken oft viel zu viel. Wir sollen viel weniger denken und mehr Gott loben und preisen, mehr Gott anbeten. Ich dachte. Man kommt so wie die Israeliten sich manchmal so vor. Weißt du, die Israeliten waren, sie sind mit Gott gegangen, Gott hat sie geführt und geleitet. Und dann hören sie, die Riesen sind dort drüben im Land, die festen Städte und dergleichen. Und dann nächsten Tagen werde ich über diese Fantasie reden. Und dann erzählen sie, wir kamen uns vor wie Heuschrecken, so klein, verstehst du, so mickrig, so bescheiden. Wir kamen uns wie Heuschrecken vor gegen diese Riesenkerle. Und schon, die haben keinen Riesen gesehen. Bis dato hat keiner von diesen 2 Millionen einen Riesen gesehen, nur die Kundschafter, die dort waren. Und die haben das erzählt. Verstehst du, wir hören viel zu viel, das nehmen wir zu Herzen. Also so wie der werde ich nie, oder wie die, werde ich nie. Wir kamen uns wie Heuschrecken vor im Vergleich zu den Riesen. Eine große Gefahr für Selbstmitleid ist, oder wie Selbstmitleid entsteht, wenn man sich anfängt zu vergleichen mit anderen Menschen. Hör doch mit diesem Blödsinn auf. Vergleich dich mit niemandem, nicht einmal mit Jesus. Verstehst du? Viele Menschen sagen, ich möchte so sein wie Jesus. Du hast einen Knall. Entschuldigung, aber du kannst nicht werden wie Jesus. Er war der Sohn Gottes. Er war vollkommen. Er war ohne Sünde und ohne Fehler. Du kannst nicht werden so wie Jesus. Der Heilige Geist kann dir helfen, dass du Stück für Stück Jesus realisierst in deinem Leben. Aber so werden wie Jesus ist keiner geworden. Das ist nur dummes Gefasel. Und dann hören die Leute solche Predigten, wir sollen so sein wie Jesus. Und dann kriegen sie Komplexe. Das werde ich nie, nie. Ich kann keine Toten auferwecken. Ich kann nicht Wasser in Wein verwandeln. Ich kann keine Brote vermehren und 5000 speisen. Ich könnte, wenn es darauf ankommt, wenn Gott mir hilft. Aber ich bin nicht Jesus. Jesus hat alle 5 Ämter in sich gehabt. Er war Prophet, Priester und König und was weiß ich. Er war alles in einer Person. Das bin ich nicht. Ich bin zerteilt. Ich bin nur ein kleines Stück von dem, was Jesus ist. Und Jesus hat uns nie verlangt, so werden wir Jesus. Hör, da wirst du in der Bibel nicht finden. Ihr sollt so sein wie ich. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, so wie Gott heilig ist. Aber das weiß kein Mensch, wie Gott heilig ist, was seine Heiligkeit im Grunde genommen ausmacht. Verstehst du? Aber dann kriegst du Komplexe. Ich werde nie so wie Jesus werden. Ich hatte auch so einen Knall mal. Verstehst du, dass ich da gedacht habe, ich muss so werden wie Jesus? Nein. Ich muss so werden, wie ich bin, wie Gott mich gewollt hat, wie Gott mich geschaffen hat. Ich muss ich werden und Jesus ist auch ein Ich geworden. Er wollte nie ein Du werden. Kopie von irgendjemand. Paulus sagt, sei meine Nachahmer, wie ich Jesu Nachahmer bin. Also, ich kann dem nachmachen. Ja, das kann ich Jesus nachmachen. Und so mit Menschen reden und so den Menschen dienen und so die Menschen lieben, wie Jesus geliebt hat. Aber so werden, dass wir werden ihm erst bei der Entrückung und bei der Verwandlung, da werden wir ihm vollkommen gleich sein. Aber jetzt arbeiten wir an diesem Bild, an dieser Verwirklichung. So, und da kommen die ganzen Mitleidsgefühle. Das schaffe ich nie. Schaffe ich nie. Ich werde nie das werden. Nicht, du wirst nicht einmal das, was die Heiligen geworden sind. Weißt du, Gott hat besondere Gnade mit den heiligen Menschen gehabt. Ob Moses oder David oder all diese Männer und Frauen Gottes. Du solltest nicht die kopieren. Du solltest aus ihren Fehlern lernen. Und du sollst aus ihren Fehlern lernen und dann Stück für Stück ja Gott nachfolgen. Also Fantasie muss erlöst werden, Einbildungskraft, deine Vorstellung, also das muss ich so und so werden. Hör doch auf, Gott muss dir zeigen, was er aus dir machen will. Und er bildet jedes Gefäß anders. Wir sind Handarbeit Gottes, ihr lieben Leute. Und wir müssen also nicht traurig sein, wenn wir nicht eine schöne Blumenvase werden, sondern vielleicht ein Nachttopf. Verstehst du, und sollen dankbar sein, dass ich, ja, lieber Gott, ich danke dir, dass ich wenigstens Nachttopf bin. Man braucht Nachttopf öfters als eine Blumenvase. Ja, verstehst du? Diener, Werkzeuge Gottes, die braucht man viel öfters als nur so Ausstellungsstücke und Objekte, an denen man sich da orientiert. Eine wunderbare Vase. Das mag schön und recht sein, aber Gott wollte aus dir was Spezielles machen, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Und du kannst niemand kopieren. Und in dem Moment, wo du anfängst, dich zu vergleichen mit irgendjemand, du wirst immer den Kürzeren ziehen. Immer. Immer den Kürzeren ziehen. Dann kommen noch Schuldgefühle, bewusste Fehler in deinem Leben dazu, dass du nicht bewältigt hast. Du merkst, Mensch, das Kind, das ist meine Schwachheit hier. Du wolltest immer das Beste. Und du wolltest vielleicht sogar besser sein als die anderen. Das ist nämlich in uns so ein alter Trieb, adamische Trieb oder der evitische Trieb von der Eva. So, ich will besser sein wie die anderen. Nein, du musst so sein, wie Gott dich haben wollte. So, wie Gott dich haben wollte und nicht mehr und nicht weniger. Und Gott erwartet von dir auch nicht das, was er von anderen erwartet. Er erwartet von jedem Einzelnen individuell was Spezielles und nicht, was der macht und du zerbrichst, wenn du das nachholst und denkst, ich muss nachmachen. Der eine ist als Antilope geschaffen und der andere als eine Schnecke. Verstehst du? Und du musst nicht mit der Antilope mithalten als arme Schnecke. Dann geht dir die Puste nach 2-3 Meter aus. Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Und da kommen die ganzen Selbstzweifel und Schuldgefühle und. Das schaffe ich nie mit dieser Antilope. Was? Selbst wenn du ein Frosch wärst, schaffe ich nie. Viele haben nicht gelernt, mit Versagen zu kommen, umzugehen mit ihrer Andersartigkeit. Ich bin anders wie die anderen. Und dann müssen wir lernen, umzugehen. Wer das nicht lernt und nicht kapiert, der wird immer nur Schuldgefühle haben. Der wird ständig Komplexe haben. Der wird unglücklich sein. Der wird nur sagen, ich bin schwach, ich bin gar nichts. Die anderen sind viel weiter im Glauben. Du bist genauso weit im Glauben wie alle anderen auch. Denn du hast den gleichen Heiland, den gleichen Heiligen Geist, das gleiche Wort Gottes, die gleichen Möglichkeiten. Du bist nicht besser und nicht schlechter dran als die anderen. Aber der Teufel sagt, ja, guck mal an, die sind viel weiter. Der Teufel kommt mit Anklagen, aber das sind keine Anklagen, so Vorhaltungen. Die sind viel weiter, wie die beten können, wie die singen können, wie die dienen können, wie die glauben können. Und du hängst nur rum am Tropf. Du hängst nur rum am Tropf und bittest um Gnade Tag für Tag. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, das heißt ein denkendes Wesen, ein seelisches Wesen, ein Wesen mit Bewusstsein. Und Gott sei Dank, dass wir das sind. Wir sind kein Material oder Materie. Wir denken, wir nehmen was wahr. Der Mensch ist ein Wissender, ein Denkender. Und der Mensch kann etwas, was sonst vielleicht ganz wenige Tiere oder Lebewesen können, der Mensch kann sich erinnern. Der kann sich erinnern. Und da nützt der Teufel gerade die Erinnerung aus von früher. Der Mensch kann, was er will, oder er kann, was er nicht will. Verstehst du? Das sagt, nein, mache ich nicht mit. Der Mensch ist also ein denkendes Wesen und Selbstmitleid kommt aus diesem Bereich. Man erinnert sich an das Negative. Was haben die mir alles angetan? Was haben die mir zugefügt? Verstehst du? Da wachsen die ganzen Gefühle. Was haben die mir alles zugefügt? Und du erinnerst dich an deine Verluste. Was habe ich aufgegeben um Jesu Willen? Ich habe auf das verzichtet. Mein Leben ist so ja eintönig. Und da kommt Selbstmitleid aus der Geschichte. Der Heilige Geist macht genau das Gegenteil. Der Heilige Geist erklärt uns Jesus, was Jesus alles ist, was Jesus alles kann, was Jesus alles wirkt. Und der Teufel erinnert uns immer nur an das Negative. Deshalb heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Teufel versucht auch ständig in unserem Leben auszulöschen, was ich Gutes erlebt habe durch die Gnade Gottes. Wie Gott mich durchgetragen hat, wie Gott mich geführt hat, wie Gott bei mir war in so Krisenmomente und mir geholfen hat. Aber der Teufel sagt, weißt du, der hat dich damals verlassen, der hat dich damals enttäuscht, der hat dich damals nicht geholfen. Und er erinnert uns an all die Dinge, die nicht so waren und wie es hätten sein sollen. Aber gerade diese Dinge, weil sie nicht so waren, wie sie hätten sein sollen, haben sie eine tiefe Bedeutung. Gott arbeitet in diesen Dingen. Gott offenbart sich in diesen Schwächen. So, der Teufel sorgt, dass du das Böse nicht vergisst. Das sorgt er raffiniert mit allen Mitteln. Das fällt dir ein. Aber aus dieser Ecke kommen die ganzen Erinnerungen für Selbstzweifel und Selbstmitleid. Schau, wie weit die schon sind, was die schon alles können im Reich Gottes. Er bringt das Negative dir in den Sinn, lässt dir einfallen und lässt gerade die Person so an dir vorbeiziehen. Und diesen Riesen, dass du den siehst, der vergrößert die Probleme unter Umständen noch. Und Selbstmitleid, Selbstzweifel kommt aus falschen, faulen Erinnerungen, die stinken letztendlich. Weiß Gott, muss uns davon erlösen, von diesen faulen Erinnerungen, die nicht so waren. Die musst du stehen lassen. Erlöse uns von dem Bösen, heißt es, oder von dem Übeln. Wenn wir nicht erlöst werden, werden Selbstzweifel und Selbstmitleid uns zerfressen. Satan wird uns ruinieren, nach kurz oder lang. Das ist normal, dass du solche Gefühle hast. Weißt du, dass wir manchmal Leerlauf in unserem Leben haben? Wir haben, das gehört dazu, dass wir mal durchatmen. In der Bibel steht das immer in den Psalmen. Kein Mensch weiß, was es ist bis heute. Sela. Verstehst du? Da redet David und preist Gott und so weiter. Und dann sagt er, Sela. Das ist nicht Halleluja. Das ist nicht preist dem Herrn. Man weiß es nicht, was es ist bis heute. Es ist Luft holen. Pause machen. Atem holen. Und so weiter. Überleg einmal. Jeder Mensch kommt in Situationen, wo er Sela braucht. Für seine Seele. Ich deute es mal andersrum. In 1. Samuel Kapitel 30. Das ist die Geschichte von David, der ist ausgezogen, war irgendwo unterwegs mit seinen Leuten und er kommt Vers 6 nach Siklag zurück und da kommt in große Bedrängnis, in eine große Bedrängnis. Also wir kommen als Christen in große Bedrängnisse, wenn wir etwas tun. Der, wo nichts tut, der kriegt auch keine Anfechtungen. Paulus war in großer Bedrängnis, als der da nach Rom fuhr. Und hier David kam in großer Bedrängnis. Siklag war verbrannt, zerstört, alles war verloren. Und da heißt es, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert. An jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Wir haben alles verloren, alles verbrannt, alles kaputt. Der Feind hat alles in die Verbannung geführt. Und die Stadt ist nur noch Schutt und Asche. Und so weiter. Und was macht David? Er könnte jetzt in Selbstmitleid verfallen. Oh Gott, warum hast du uns nicht aufgepasst? Warum hast du uns nicht geholfen? Wo warst du, als wir dich brauchten? Und da heißt es von David, und das gefällt mir, wie wird man mit Selbstmitleid fertig? David aber stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Die wollen ihn steinigen, die wollen ihn fertig machen. David stärkte sich in seinem Gott. Gott, die wollen mir ins Feld kragen, die wollen mich umbringen. Aber Herr, ich halte mich fest an dir. Nicht in jetzt... Lass die denken und lass die schimpfen, was sie wollen. Herr, was soll ich machen? Und er fragt den Herrn und der Herr gibt einen Tipp. Such, jag den Feinden nach. Aber wo sind die? In welche Richtung? Norden, Süden, Osten, Westen, wo soll ich sie jagen? Und dann finden sie einen Halbtoten. Und dieser Halbtote, der bringt sie dann dorthin. Die gießen dieser Wasser, dass sie wieder zu sich kommt. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich bin vom Lager der Amalekiter, die hier die Stadt überfallen haben. Ja, kannst du uns dorthin bringen? Ja, aber... Schwöre, dass ich am Leben bleibe, dass du mir nichts antust, denn ich bin Verräter letztendlich so. Und der bringt hin und er kriegt wieder alles zurück. Aber zuerst einmal, der Ermannte, der stärkte sich im Herrn. Du kannst erst gegen deine Selbstzweifel und Selbstmitleid und so weiter richtig angehen, wenn du in Gott stark geworden bist. Dann wirst du einen Halbtoten finden, dem genauso schlecht geht wie dir. Verstehst du, der schon tot liegt? Und irgendjemand bringt dir auf den Gedanken einen Einfall, eine Inspiration und er sagt, du, ja, aber hilf mir, wenn du mich rettest, ich sag dir, wo die sind. Und so Stück für Stück kommt wieder alles zurück. Und zwar die ganze Beute und sogar das, was sie alles unterwegs erbeutet haben, noch mehr, als was sie in Ziklag verloren haben. Alles hat er wieder zurückbekommen. Sogar seine Söhne und seine Töchter und seine Frauen. Die haben alles zurückbekommen. Aber zuerst einmal musst du stark in Gott werden. Die Gefahr des Selbstmitleids ist, dass du dich gehen lässt, treiben lässt. Und du wirst zum Treibholz, wenn du dich gehen und treiben lässt. Ich spreche über die Gefahren des Selbstmitleids. Mitleid ist eigentlich Liebe, verstehst du? Mitleid ist eigentlich Liebe. Wenn ich Mitleid habe mit so einem armen Menschen da, so einem armen Bettler, so armen, elenden, kranken, siechen, dahinsichen. Mitleid ist Liebe. Aber Selbstmitleid ist Selbstliebe. Und die ist nicht geboten von Gott. Die ist nicht geboten von Gott, Selbstliebe. Das ist Eigenliebe und letztendlich damit Stolz. Mitleid, Selbstmitleid ist Stolz. Mitleid, wir sollen Mitleid haben mit den Menschen draußen, die verloren gehen. Aber mit sich selber soll man kein Mitleid haben, kein Selbstmitleid. Selbstmitleid ist im Grunde genommen Götzendienst, Ich-Vergötzung. Mich haben sie verletzt, mich haben sie übersehen, mich haben sie in den Stich gelassen, mich haben sie enttäuscht. Mir haben sie nichts gegeben. Selbstmitleid, der ältere Bruder. Wir haben kein Heidentum mehr unter uns, aber wir haben Selbstsucht und das ist Götzendienst. Und das ist eine Sucht, Selbstsucht. Man sucht sich selbst. Man will selbst zu seinem Recht kommen. Mich. Man denkt nicht mehr an Gott, man denkt nicht mehr an den Nächsten. Von Mitleid, von wegen Mitleid. Man denkt nur an sich selbst. Selbstsucht. Man sucht nur sich selbst. Man sieht nur sich selbst. Man hört nur sich selbst oder nur über mich selbst. Die reden alle über mich. Verstehst? Oder man denkt nur, sich selbst zu gefallen, dass ich selbst mir gefallen. Du musst dir nicht selbst gefallen, du musst Gott gefallen. Wenn du das gelernt hast, dann hörst du auf, selbst mitleidig zu sein. Man sucht dann nur sich selbst zu dienen, was hilft mir, was habe ich davon, was springt mir dabei raus. Verstehst du, das ist Selbstmitleid. Man ist nur an sein Fortkommen interessiert, an die eigene Karriere, sich zu profilieren, dass ich mich gut entwickle, dass ich gut dastehe, dass die Leute ja, mich loben. Ich denke immer an meine eigene Erlösung, das ist Selbstmitleid. Hauptsache, ich komme in den Himmel, was die anderen ist, spielt keine Rolle. Man kümmert sich nicht mal um seine Familie, und seine Verwandten, seine Freunde. Hauptsache ich. Das ist Selbstsucht. Und das ist Selbstmitleid. Weißt du, meine eigenen Siege sind mir wichtig. Nein, du bist erst erfolgreich, wenn du anderen hilfst, erfolgreich zu werden. Und anderen dienst. Von dir weg. Hauptsache, ich werde gesegnet. Weißt du, es gibt so viel Egoismus im Volk Gottes unter Christen. Ich möchte gesegnet sein. Ich möchte ganz nah bei Jesus sein. Guck mal, in der Bibel haben wir Männer, Moses und auch Paulus einmal. Hauptsache, Herr, streich du mich aus dem Buch des Lebens. Hauptsache, das Volk wird gerettet. Ich muss vorstellen, was das bedeutet. Herr, streich du mich aus dem Buch des Lebens. Hauptsache, die Juden werden gerettet. Hauptsache, mein Volk wird nicht zu Schande werden. Das ist von sich weg. Und Gott hat es nicht getan. Gott tut das nicht. Wenn du so sagst, Herr, streich mich aus dem Buch des Lebens. Das tut er nicht. Aber der Mann war bereit. Der war nicht selbstsüchtig. Nur an eigenen Genuss, an eigenen Vorteil. Die modernen Götzendiener, die beginnen immer, wenn du sie hörst beim Beten, Herr, mich, mein, mir. Höchstens noch wir, verstehst du? Hör doch ihre Gebete an vor diesen selbstsüchtigen Menschen. Immer meinen sie sich, nicht Gott. Mich. Und die Schlüsselworte sind es also mein, mich, mir und meine Familie, meine Kinder, meine Arbeit, meine Gemeinde. Nein, Herr, dein Volk, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen und nicht mich und mein und mir. Zu Jesus kommen Menschen, die wollen ihm nachfolgen. Da sind solche viele Leute, die ihm nachfolgen möchten. Herr, wo bist du zur Herberge? Und dann sagt er, ich habe keine Adresse, ich bin obdachlos. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Verstehst du? Und schon die Geschichte gelaufen. Also ich bin Wanderprediger, so wenn du willst. Da wollen Leute Jesus nachfolgen, sie wollen also Jünger Jesu werden, sind begeistert von ihm, wollen das Gleiche tun wie er, so sein wie Jesus. Und sie wollen Gott näher kommen, aber sie haben ein Aber in ihrem Leben. Ein Aber. Matthäus Kapitel 8, Vers 21. Aber. Herr, erlaube mir, dass ich noch hingehe und meinen Vater begrabe. Erlaube mir, Vater, Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich möchte meine Ochsen angucken. Und ich habe meine Frau genommen. Verstehst du, sind blöde eigentlich, die so reden. Die wissen gar nicht, wie sie sich blamieren. Verstehst du, ich kaufe doch keinen Acker, ohne gesehen zu haben, keinen Ochsen, ohne gesehen zu haben. Ich nehme keine Frau, die ich nicht gesehen habe. Verstehst du? Aber erlaube mir, bitten Gott um Erlaubnis. Herr, ich will dir nachfolgen. Aber ich möchte noch das und das machen, mit meinem Beruf fertig werden. Herr, ich möchte zuerst mal noch Geld ein bisschen verdienen, was anspannen und auf die Ecke, an die Kante legen. Ich möchte zuerst mal Karriere machen. Ich möchte zuerst mal den weltlichen Erfolg haben. Aber, hilf mir. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Aber, wisst ihr, was ich sagen muss? Und deshalb kommt Selbstmitleid. Selbstmitleid kommt aus einem ganz bestimmten Hintergrund. Leute haben keine Ahnung, was das Reich Gottes ist, was die Erlösung ist und was der Himmel ist. Weißt du, sie glauben, die Gemeinde ist ein Vergnügungspark. Oh, wenn ich an Jesus glaube, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Quatsch. Ist nicht wahr. Ist kein Vergnügungspark. Hier geht es um Erlösung. Gott lässt uns Dinge wieder erleben, dass es widerfahren werden, dass wir plötzlich von diesen Dingen befreit werden. Denen geht es wie den Juden damals. Wir haben geglaubt, diese beiden Emmaus-Brüder. Wir haben geglaubt, er würde Israel von dem Joch der Römer erlösen und das Haus David wiederherstellen. Ihre Hoffnungen sind zerbrochen. Da ist nichts dabei rausgekommen. Die Gemeinde des Reich Gottes, das Himmelreich ist kein Vergnügungspark, wo Rummel ist, wo was los ist, wo Action ist. Bei Jesus geht es nicht um Selbstverwirklichung. Du wirst vielleicht geschockt sein, was ich jetzt sage, aber deshalb haben wir so viele kaputte Menschen, kaputte Christen oder so Flattergeister, die irgendwas suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, wie Eleonore von Reuss sagt in diesem Lied, ich bin durch die Welt gegangen. Sie suchen Selbstbestimmung. Aber weißt du was, worum es in der Gemeinde Jesu geht, im Reich Gottes geht? Es geht um Unterordnung. dass ich mich unter Gott unterordne, dein Wille geschehe, dass ich mich total selbst aufgebe. Da steht nichts von Selbstverwirklichung drin. Wer nicht allem absagt, was er hat, da kann ich mein Jünger sein. Du, da bist du pleite. Da kann ich mein Jünger sein. Wer sein eigenes Leben noch mehr liebt als Gott, der ist gar nicht wert fürs Reich Gottes. Da kann ich mein Jünger sein. Alle selbstsüchtigen Menschen verfallen im Selbstmitleid. Früher oder später, wenn sie nicht die Größten werden, das sind die Gefahren des Selbstmitleids. Du wirst, weißt du, ich habe gedacht, wenn ich jetzt mich bekehre, ich werde gleich Pastor, ich werde gleich Evangelist, ich werde gleich Bischof oder vielleicht gleich Papst. Verstehst du? Aber was ist es geworden? Toilettenputzer. Verstehst du? Ich habe gedacht, wenn ich mich bekehre, oh, dann werden Seelen nachlaufen und an meinen Rockzipfel hängen und sagen, was, wo gehst du hin? Ich will dort auch hingehen. Plötzlich verlassen die dich. Verstehst du? Wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Du erlebst genau das Gegenteil von dem, was du dir erwartet hast. Und dafür, wenn du das nicht kapiert hast, um was es wirklich geht, um die Erlösung, deine Erlösung, dann wirst du in Selbstmitleid verfallen. Wenn du nicht herrschen darfst, wenn deine Meinung nicht gefragt wird, verstehst du, es geht um den selbst, da werden die Leute selbst mitleidig. Und wenn du nicht Recht bekommst, und sag mir, wo kriegst du auf dieser Welt Recht? Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, steht in der Bibel. Paulus sagt in Philipper Kapitel 2, Vers 20 und folgende Verse, sie alle suchen das Ihre, damals wie heute, damit ich mich profilieren kann, damit ich mein eigenes Leben gestalten kann, damit ich glücklich bin. Wenn du ehrlich und aufrichtig Gott dienst, wirst du unglücklich hier in dieser Welt. Aber durch Gott wirst du so glücklich, Halleluja, wirst befriedigt. In dieser Welt wirst du unglücklich, traurig. Aber die Traurigkeit dieser Welt wirkt göttliche Freude. Schau den Apostel Paulus an. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, du musst Entbehrungen auf dir nehmen und jetzt könntest du in Mitleid verfallen. Oh Gott, was habe ich alles getan? Wenn ich so an Paulus denke, wenn ich nur ein Jude geblieben wäre, an Moses geglaubt hätte, das Gesetz proklamiert hätte, hätte ich keine Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt, die wollen mich steinigen, die wollen mich lynchen, die wollen alles Mögliche mit mir machen. Lies mal die Geschichte des Apostel Paulus, was da passiert. Sie suchen alle nur ihre eigene Ehre. Sie suchen nur ihren eigenen Wohlstand, würde ich übersetzen. Nur ihre eigene Wohlbefindlichkeit. Mir ist wohl in dem Herrn. Wenn du Gott richtig dienst, du musst durch Kämpfe durch. Glaubenskämpfe, Anfechtungen. Da steht nichts von Wohlgefühl. Du wirst von Engeln getragen. Von Gott umgeben von allen Seiten. Aber du, wir haben Anfechtung von linken und rechten, von hinten und von vorne, von allen Seiten. Aber du umgibst uns auch von allen Seiten, mein Gott. Weißt du, wenn ich so diese Philipper 2,20 nehme, sie suchen ihr eigenes Glück, ihre eigene Befriedigung. Und wie, wenn sie nicht, das nicht bekommen, und dann kommen sie in Selbstmitleid, dann fangen sie an, sich selbst zu zweifeln. Bin ich gut? Ist bei mir alles in Ordnung? Habe ich was falsch gemacht? Ich kenne doch, 40 Jahre lang bin ich schon Pastor oder mehr wie 40 Jahre diene ich Gott. Und ich kenne die ganzen Pappenheimer. Ich weiß, wie die reden und was sie sagen. Dann, ach, beim Heiland haben wir auch nicht besser. Jesus hat ja auch mal seine Jünger mal gefragt, wollt ihr auch weggehen, als er vom Kreuz anfing zu sprechen? Als er nicht mehr da vom Himmel und sagte, ich muss gekreuzigt werden, ich muss sterben. Dann haben sie ihn alle verlassen. Viele denken, ich muss ganz wichtig sein. Eigentlich viele Christen, und ich sage, was viele Christen wollen. Sie wollen in jeder Hochzeit die Braut sein und in jeder Beerdigung die Leiche. Sie wollen immer im Mittelpunkt stehen. Ja, das ist, was die Christen wollen. Aber wenn du Gott dienst, bist du nicht mehr im Mittelpunkt, sondern da ist der Herr im Mittelpunkt, Geschwister. Da ist der Heiland im Mittelpunkt. Das ist das Reich Gottes im Mittelpunkt. Und du bist irgendwo am Rande. Du darfst den Sarg tragen. Verstehst du? Oder sonst noch was. Am Tisch dienen. Die denken, alle und alles muss nur mir dienen. Nein. Brüder und Schwestern, lasst uns vernünftig werden, vernünftig auf den Teppich runterkommen. Weißt du, wir sind nicht very important persons, VIP-Leute. Nein, Paulus sagt wieder, wir sind wie ein Schaum, Abschaum, verachtet. Weißt du, die Menschen denken, der Pastor muss mir dienen, die Gemeinde muss mir dienen, alle müssen mich begrüßen und wehe, wenn sie mir nicht die Hand geben. Verstehst du, wehe. Viele glauben, Sie müssen vor mir auf die Knie fallen. Ich bin wichtig. Bin ja Königskind. Verstehst? Hier noch nicht. Nachher werden wir Königskinder werden. Wenn wir erhöht werden, so wie Jesus erhöht wurde. Aber jetzt müssen sich alle bedanken. Ich sag euch ein Geheimnis. Wenn man sich heute bei dir bedankt für irgendetwas, dann hast du deinen Lohn dahin. Hast deinen Lohn dahin? Du hast deinen Lohn erst dann sicher, wenn dir keiner Dankeschön sagt. Wenn keiner dir einen Orden verpasst. Ja, dann wird der Herr dich erhöhen. Weißt du, wir sollen eigentlich, wenn wir in eine Versammlung gehen, soll ich euch sagen, dann in der Bibel heißt, im Jakobusbrief heißt es, dann setz dich nicht gleich vorne in der ersten Reihe. Es könnte passieren, dass noch eine wichtigere Person kommt als du und dann wird man dir sagen, geh nach hinten. Du sollst weit hinten irgendwo sitzen und dann wird man dich befördern und kommt sagen, also Bruder, warum sitzt du da hinten? Komm hier nach vorne, du musst hier in der ersten Reihe sitzen. Verstehst du? Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. So steht es in meiner Bibel. Du musst die Gesetze und die Prinzipien Gottes kennen. Weißt du, manche denken, Gott muss dienen. Aber Gottesdienst ist, dass wir Gott dienen, jetzt hier und heute. Wenn das nicht passiert, werden die Menschen wehleidig, wehmütig, rührselig, weinerlich. Oh Gott, ich habe niemanden, ich habe keinen Menschen. Ja, und dann wartest du immer auf ein Wunder und das Wunder passiert nicht. Die fangen an zu jammern, niemand hört mir zu, niemand nimmt sich Zeit für mich. Das sind diese Aussprachen, was ich gehört habe, was ich zusammengetragen habe, was ich weiß, was gang und gäbe ist bei Christen, die Selbstmitleid haben, von Selbstmitleid befallen sind. Das werden die nicht mehr los. Da ergibt eins das andere. Niemand hilft mir. Niemand schätzt meine Arbeit. Die sehen gar nicht meine Arbeit. Was ich mache, so nachts verborgen, still und heimlich. Weißt du, was Jesus lehrte? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Geschwister, das ist sowas Heiliges. Und das ist, was Jesus lernen musste. Reich Gottes, die Gemeinde, ist kein Wohlfühlzentrum, auch wenn es Gemeindezentrum ist, wo man sich wohlfühlt. Nein, das ist kein Wohlfühlzentrum. Das ist noch kein Paradies und wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch hier auf Erden. Und deshalb, dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel passiert. Eigentlich sollten wir hier auf Erden leben, als wenn wir auf goldene Straßen gehen würden. Ja, viele suchen dieses Wohlfühlzentrum, sind enttäuscht, frustriert und dann verfallen sie in Mitleid. Also da kann ich mich nicht entfalten, da kann ich mich nicht entwickeln, da kann ich nicht zu nichts bringen. Du bringst zu etwas, wenn du zu nichts bringst, wenn du verstehen kannst. Weißt du, wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. Hier, diese Gesetze. Selbstmitleid kommt aus dem Realitätsverlust, wenn wir die Wirklichkeit nicht mehr sehen, wir denken, ja, hier muss alles mir dienen. Nein, wir sind hier auf dieser Erde, um Gott zu dienen, mit allem drum und dran. Und wenn wir hier alles getan haben, den Herrn befriedigt haben, dann kommt der Herr Jesus und sagt zu, Knecht, hast genug gearbeitet, setz dich am Tisch und iss. Wenn der Herr satt geworden ist, wenn der Herr befriedigt wurde, wenn dem Herrn gedient wurde, dann wird er uns noch dienen. Und da bleibt noch so viel übrig, Geschwister. Da kannst du noch deine Familie ernähren von dem, was noch übrig bleibt vom Tisch des Herrn. Aber die meisten, die haben kein Bewusstsein. Wir wollen uns nur bemitleiden. Wir sollen uns nicht bemitleiden. Das ist also, was die Bibel uns lehrt. Mitleid, Selbstmitleid ist nicht von Gott, ist vom Teufel. Das kannst du mal schnell kriegen, so Selbstmitleidgefühl oder Depression oder Bedrückung. Das ist normal. Aber wenn du dann im Glauben, du stehst wieder auf und dann bist du wieder da und sagst, komm, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der schaut nicht mehr auf sich, der Hiob, sondern der schaut auf Gott. Und er hat Gott vor Augen. Eigentlich das Geheimnis zum Leben ist Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Das ist der Schlüssel zur Anbetung Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir nichts sind, ist er alles. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, sagt Johannes der Täufer. Als Petrus und Johannes vom Hohen Rat zurückkamen, und geschlagen, gedemütigt, bedroht und so weiter. Sie haben nicht gejammert. Weißt du, sie hätten Selbstmitleid haben können. Geschwister, Jakobus, bet für uns. Guck mal, wie du der Rücken weh, wie die mich zugerichtet haben. Die haben nicht geklagt. Lies mal, die haben nicht geklagt. Lies mal in der Apostelgeschichte. Die Apostel haben nicht geklagt. Sie brachen das Brot in den Häusern hin und her und lobten Gott. Sie haben nicht gejammert, sondern weißt du, was sie dann baten? Oh Gott, gib uns Freimut, gib uns Freudigkeit, dass wir noch mehr von dir reden, noch mehr geschlagen werden, noch mehr in den Dreck geworfen werden, noch mehr zugerichtet werden. Gib uns Freudigkeit. Und da bewegt sich die Städte, da bebt die Erde. Viele bitten um Fürbitte. Soll ich euch sagen, was Fürbitte ist? Manchmal bei vielen Leuten ist es nur ein verstecktes Selbstmitleid, die Fürbitte. Bruder, bet für mich, ich habe so viele Kämpfe. Schwester, bet für mich, ich habe so viele Anfechtungen. Ich bin so weit gekommen, ich bitte nicht Leute um Gebet. Das kann ich selber. Ich muss selber beten. Wenn ich Kämpfe habe, Anfechtungen habe, muss ich selber beten. Hoch der Apostel Paulus, er betet nicht und er hat wirklich zu leiden gehabt, Trübsal gehabt. Denkt an meine Leiden, denkt an meine Schwierigkeiten, betet für mich, dass ich das durchhalte. Nein, er bittet, dass das Evangelium läuft, dass ich Freudigkeit habe zum Predigen, zum Dienen. Total anders. Verstehst du? Und wenn du anfängst, Gott zu dienen, wird Gott für dich sorgen, dass es dir einigermaßen gut geht. Nicht alles perfekt, aber und so weiter. Aber der Petrus, Johannes, sie haben nicht um Mitleid gesucht. Geschwister, was haben die mir angetan? Nein, es geht um die Ehre Gottes. Und sie kamen zurück und sie haben Gott gedankt, dass sie gewürdigt worden sind, Gottes Jesu Namen zu vertreten. Verstehst du? Dass sie gewürdigt worden sind. Durch diese Schläge sind sie gewürdigt worden. Paulus hätte ein einfaches Leben haben können, aber nein, er hat Gott gedient. Nebenbei. Weißt du, denkt an mich, und wenn du an Gott denkst und für Gott arbeitest und für Gott kämpfst, dann werden automatisch Leute sagen, guck mal, oh lieber Gott, hilf dem Bruder, der hat so viel Kämpfe, so viel Anfechtung, steh ihm bei. Die werden automatisch für dich beten. Der Heilige Geist wird ihnen eine Last aufs Herz legen. Bete für ihn. Da muss man keinen Gebetsrundbrief verschicken und Gebetsaufruf machen und nicht. Das macht man dann automatisch von sich aus. Und dann funktioniert das Gebet. Alles andere kannst du in den Müll schmeißen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wer einmal ein schweres Leid oder Los trägt, weißt du, der weiß, oh Gott steht mir bei, Gott hilft mir. Er hat mir die Last aufgelegt und er wird die Last auch von mir nehmen. Gott weiß, was du ertragen kannst. Und er geht bis zum Äußersten, manchmal, das ist manchmal furchtbar. Bis zum Äußersten. Weißt du, und dann im letzten Moment, wo du nicht mehr kannst, betet irgendjemand für dich. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ihr habt es erlebt. Als ich nicht mehr gebetet habe, hat Gott beauftragt, ein Ehepaar 15.000 Kilometer weg von mir, in Barbados, Westindien, für mich zu beten. Und die wissen gar nicht, warum. Plötzlich falle ich denen ein, bete für Matutis. Verstehst du? Plötzlich fällst du irgendjemand ein und die beten für dich. Und dieses Gebet ist Gebet durch den Heiligen Geist, vom Geist gewirkte Gebete. Es gibt vom Geist gewirkte Gebete, dass plötzlich jemand für dich betet. Wenn du nicht mehr kannst, da brauchst du keine große Aufrufe. Wir verzagten am Leben, verstehst du? Paulus hat solche Situationen gehabt bei der Überfahrt, Apostelgeschichte 28. Wir verzagten am Leben, 14 Tage keine Sonne mehr gesehen. Also da würde ich auch verzweifeln. Und nur Sturm und Wellen und Orkan. Wir kommen alle in ausweglose Situationen. Und das ist normal. Wir verfahren uns alle mal, das ist okay. Oder wir stehen manchmal am Abgrund und stürzen auch manchmal ab. Das ist in Ordnung, das ist menschlich. Irren ist menschlich. Doch wir sollen nicht in Selbstmitleid verfallen. Was mir jetzt widerfahren ist, also, da komme ich nie raus. Das schaffe ich nie. Selbstmitleid entspringt immer aus einer Verfassung, Herzensverfassung, wo du Gott verloren hast. David wurde stark in Gott. In der Krise, wo sein Ziklag abgebrannt ist, alles in Schutt und Asche, sagt, oh Herr, hier kannst nur du helfen. Hier kannst du ein Wunder wirken. Hier kann nur durch dich was passieren. Nicht durch Menschen. Menschen wollen mich gleich steinigen. Und ich sage dir eines, Menschen wollen dich immer gleich steinigen, wenn es nicht so geht, wie die sich vorgestellt haben. Weißt du, solange es auf Siegeswelle ist, oh Halleluja, David, wir sind hinter dir. Aber wenn es sobald dreckig geht, ist nur noch der liebe Gott hinter dir. Nur noch der. Nur noch der. Und David wurde stark in Gott. Jetzt, Herr. Selbstmitleid kommt aus der Verletzung, die nicht geheilt ist. Aus einem Leid. Von Misserfolgen, was da passiert sind irgendwo. So mein Ich ist verletzt, angekratzt. Eine Beule. wenn unser Stolz angekratzt wird, wenn wir gedemütigt wurden oder irgendwo, du merkst, nicht erwünscht. Wir kennen solche Situationen, muss uns niemand was erzählen. Oder du bist plötzlich, hast den Eindruck, hier bin ich am falschen Platz. Und dann kommt Selbstmitleid, wäre ich bloß nicht hingegangen, hätte ich bloß nicht Ja gesagt. Selbstmitleid entsteht, und die Gefahr mit Selbstmitleid ist, wir haben solche Situationen, ich sage, Gott erlaubt solche Situationen in unserem Leben, dass wir manchmal zur falschen Zeit, am falschen Ort, bei falschen Leuten sind. Passiert. Wir waren nicht wachsam, waren nicht abgeklärt, haben mit Gott nicht abgesprochen, sind nach unseren Gefühlen gegangen, wir haben gesagt, jetzt gehe ich, aber Gott hat noch keinen Befehl gegeben und so weiter. Und dann landen wir in der Sackgasse, kommt es. Weißt du, Selbstmitleid kommt, wenn ich mein Ich betone. Ich wollte, ich habe versucht, ich habe es getan, mein Ich. Und dann bekommen wir Schwierigkeiten. Weißt du, wir denken Ich. Und Gott erlaubt manchmal, Herr, wenn die alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen, ich werde für dich kämpfen. Und dann steckt es einen Dolch rein. Verstehst du? Ich. Du kennst ja diese Geschichte. Und dann erlaubt Gott. Und dann weint er bitterlich, der gute Mann, der zuerst mal mit Jesus sogar sterben wollte. Jetzt kennt er ihn nicht einmal. Verstehst du? Das ist Selbstmitleid. Und dann sitzt er da. Und der Herr fragt nur eines. Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Gott will von dir nicht. Er will nicht, dass du dich liebst, sondern liebst du mich? Petrus hat sich selbst geliebt in der Stunde der Versuchung. Ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mädel, du bringst was durcheinander hier. Verstehst? Aber du bist doch auch in Galiläa, deine Sprache verrät dich. Ich, verstehst du? Aber der Herr fragt, liebst du mich? Und wenn du Jesus liebst, wirst du kein Selbstmitleid haben. Du wirst Liebe mit Jesus haben. Und die Liebe Jesu wird dein Selbstmitleid verscheuchen, vertreiben. Aber viele sind so arrogant und egozentrisch und so weiter, bilden sich ein, ich werde für dich sterben, Herr Jesus. Sag nicht, sei kein Maulheld, bilde nichts ein, du kannst nicht. Du kannst dir vieles vornehmen, das was du dir vornimmst, schaffst du es nicht und daraus kommt der Selbstmitleid. Ich werde siegen, ich werde unter meine Füße das haben, das kannst du nicht. Er wird Satan zertreten und er wird den Satan unter eure Füße legen. Du kannst tausendmal probieren und schaffst es doch nicht. Gott will uns erlösen von unseren Fantasien, frommen Fantasien. Viele sind so eingebildet und arrogant. Die möchten die Nase hochhalten und gucken, was ich geschafft habe durch Gott. Und dann lässt der liebe Heiland uns auf die Nase fallen. Und zwar ganz schön und ganz lieb. Gut, da liegen wir auf dem Boden. Weißt du, wir haben uns was angemaßt. Ich? Ach Herr, was habe ich schon alles für dich getan? In dem Moment, wo du dich anfängst zu loben, nimmt der Herr und lässt dich ausrutschen. Verstehst du? Legt der Teufel dann ein Bein und du stolperst. Verstehst du? Und es ist schon passiert. In dem Moment, wo du denkst, und dann ist dein Stolz verletzt, du bist wieder runtergeholt, bist ausgebremst, auf die Seite, ich weiß nicht, was mit mir los ist, Gott nimmt mich auf die Seite, dann kommen fromme Ausreden, ja, ich muss jetzt in die Wüste, ja, du weißt, warum du in die Wüste musst. Das hat so schon seinen Grund, damit du lernst, allein auf den Herrn zu schauen. Weißt du, alles, was wir eigenmächtig machen, bringt uns nur in die Wüste. Moses hätte nicht in die Wüste gehen müssen, wenn er da nicht eigenmächtig dem einen den Hals abgedreht hätte. Wenn er gewartet hätte, bis die Stunde Gottes kommt. Bis Gott ihn so in der Autorität hineinbringt am Hof des Pharaos, dass er sagt, ich führe mein Volk jetzt ins gelobte Land und nicht durch die Wüste. Aber er muss in die Wüste 40 Jahre lang, weil er eigenmächtig etwas tun wollte. Eigenmächtig. Ich wollte Israel erlösen. Ich wollte dem Herrn dienen. Ja, du wolltest. Und der Herr sieht unseren guten Willen. Deshalb nimmt er diesen Moses in die Wüste und nach 40 Jahren begegnet er ihm am brennenden Busch. Durch Verletzung unseres Stolzes entsteht Selbstmitleid. Herr, guck mal, ich habe alles studiert, ich habe so viel Wissen, ich könnte so viel tun. Und jetzt, den ganzen Tag diese blöden Schafe da. Verstehst du, mit denen muss ich mich abgeben, mit diesen Böcken. Ich habe keine Lust. Habe ich dafür studiert? und meine, mir so viel Wissen angeeignet und so viel Fähigkeit angeeignet, um hier nur als Hirte jetzt, als Beduine zu hausen. Gott hat es erlaubt, dass er runterkommt von diesem ganzen Glanz Ägyptens. Und zuerst ein Mitleid. Und dann kommt der Herr, wer bist du überhaupt, was willst du von mir? Und Gott sagt, dass er jetzt zurückgehen kann. Jetzt ist er soweit. Jetzt kann er für Gott was tun. Vorher war er nicht reif, nicht fähig, nicht bereit, für Gott zu arbeiten. Aber da muss er zuerst mal mit seinem Selbstmitleid fertig werden. Sein Versagen. Weißt du, wer sich selbst bemitleidet, und jetzt will ich noch ein paar praktische Dinge nennen, wer sich selbst bemitleidet, der versucht bei anderen Mitleid für sich erwecken. Ich werde nie vergessen, ich mache einen Heilungsgottesdienst in Ingolstadt im Missionszelt, da lege ich jemand die Hand auf und will anfangen zu beten. Ja, Mann im mittleren Alter, plötzlich packt er meine Hand. Pastor, bevor du betest, will ich noch was sagen. Bete so, dass ich noch meine Rente behalten kann. Wenn er geheilt wird, dass ich noch meine Rente behalten kann. Wenn du verstehst, dann, weißt du, wenn du nichts mehr zu bemitleiden hast oder kein Mitleid mehr erregen kannst, dann bist du nicht mehr interessant. Die Leute reden nicht mehr über dich. Verstehst du? Ach, der Arme, der kommt jetzt schon wieder. Weißt du, du musst irgendwie ins Gespräch bleiben. Deshalb, ich kann meine Rente nicht mehr behalten. Ich muss jetzt also zum Amt gehen und wieder alles rückgängig machen. Die Gefahr des Selbstmitleids ist, man will anderen von anderen Mitleid und Barmherzigkeit haben, man verlangt von anderen Liebe. Ihr müsst mich lieben, ihr müsst mich verstehen. Verstehst du, das ist die Gefahren des Selbstmitleids. Ihr müsst mir zuhören. Viele nützen diese Tugend von anderen Christen aus. Also du musst mich lieben. Du musst mich lieben. Du musst mich verstehen. Du musst dir mit mir mitfühlen. Du musst es. Du bist ja Christ. Du sollst einer trage den anderen in Liebe und so weiter, achter Höhe und so weiter. Du musst es. Und das ist es. Die nützen das regelrecht aus. Dumme Christen, die sich auch noch ausnützen lassen. Viele Leute klagen über die Lieblosigkeit unter den Christen. Also in eurer Gemeinde ist keine Liebe. Keine Liebe. Schrecklich. Der Teufel ist ein Kläger und Ankläger. Und er ist, der die Leute motiviert. Weißt du, das sind lauter Egoisten, aber das ist nicht wahr, Leute. Christen, wir haben gute Christen unter uns, Gott sei Dank und preis dem Herrn. Weißt du, und die Lieblosigkeit ist, die Leute, die reden, da ist Lieblosigkeit, die sind selber lieblos, geistlos, undankbar. Die sind selber. Denn das, was ich von anderen sage, trifft mich fünfmal. Nur sich selbst, verstehst du? Lieben. Die rühren keinen Finger. Ja, die müssen mich lieben, die müssen auf mich zugehen. Aber die sollten auf die Leute zugehen. Viele kommen nur mit Forderungen. Und sie wollen nur haben, 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 haben. Aber sind nicht bereit, irgendetwas zu tun, etwas zu geben. Ja, die wollen immer mein Geld haben. Verstehst du? Die sind nur auf mein Geld her. Sie fühlen sich dann, sobald du etwas sagst und bittest, sie fühlen sich überfordert, nicht fähig, nicht, haben keine Lust. Weißt du, Liebe bekommst der, der Liebe gibt. Liebe bekommt nur der, der Liebe gibt. Gottes Güte, seinen Segen und die Liebe kann man nicht einklagen. Auch nicht die Vergebung der Sünden. Du musst mir die Sünden vergeben, Herr. Nein, du kannst das nicht. Bei Gott kann man nicht einfordern. Ich muss meinen Teil tun. Und erst wenn ich meinen Teil getan habe, dann kann ich erwarten, vielleicht, vielleicht. Weißt du, du musst mir vergeben. Deine Sündenvergebung funktioniert erst, wenn du vergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn du nicht vergibst, wird deine Sünde auch behalten. Das ist knallhart, was ich sage. Aber was du siehst, das wirst du ernten. Von nichts kommt nichts. In der Bibel, Matthäus 7, Vers 12, da heißt es, alles nun, was ihr wollt, das ist Evangelium. Du, das ist die ganze Bibel, das ist das ganze Gesetz. Wer das begriffen hat, der braucht keine Bibel mehr. Wer das tut, der kann ohne der Bibel leben. Denn alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen. Die sollen mich lieb haben, die sollen mich verstehen, die sollen mich mitfühlen mit mir, die sollen mich tragen auf Händen, die sollen für mich beten, die sollen für mich sorgen. Alles, was ihr nun wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und dann sagt Jesus, das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist das ganze Gesetz, das ist die ganze Bibel. Sie haben Moses und das Gesetz und sie haben den Propheten, lasst ihr das tun. Das ist Moses und Gesetz. Das ist die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes. Was du willst, dass man dir tut, tu es ihnen. Und dann kannst du schnattern. Dann kannst du reden. Da kannst du beschweren. Wenn du alles getan hast, dann lebst du nach Moses und den Propheten, dann lebst du göttlich und geistlich, wenn du getan hast, was du willst, dass andere dir auch tun. Der Glaube an Gott ist sehr einfach. Tu das, was du tun kannst, und du wirst bekommen das, was du brauchst. Ganz einfach. Dazu brauchst du keine Offenbarung, dazu brauchst du den Heiligen Geist nicht, dazu brauchst du gar nichts. Nur einen normalen Verstand und guten Willen. Und dann ist Selbstmitleid nicht mehr drin. Tu, was du willst, dass man dir tut. Du willst, dass man dich streichelt, streichle andere. Weil man nur mit sich selbst beschäftigt ist. Das Selbstmitleidige ist immer nur mit sich selbst beschäftigt. Der tut nichts für die anderen. Gar nichts. Der ist nur mit sich selbst, auf sich selbst fixiert. Auf seine Sorgen, seine Kummer, die ganzen Dämonen, die um ihn herumschwirren. Der Selbstsüchtige sieht nur sich selbst. Er sieht nicht einmal Gott. Nur mich. Beschäftigt sich mit sich selbst. Selbstbeschäftigung ist eine Manie. Weißt du, was das ist? Seelenkrankheit. Seelenkrankheit. Und dir geht's, wie deiner Seele geht. Dieser ganze Selbstbeschäftigung. Wenn es deiner Seele schlecht geht und du fühlst dich bedrängt und du kommst nicht raus aus deiner Seele, dann dein Selbstmitleid versklavt dich, macht dich fertig, bist dein eigener Kerkermeister und kommst dich aus deinem Gefängnis nicht mehr raus. Hast dich selber die Tür zugeschlagen. Wer sich nur selbst bedauert und sich selbst bemitleidet, der dreht sich nur um sich selbst. Der dreht sich nur um sich selbst. Der dreht sich nur um sich selbst. Und er kommt nicht weit, weil er sich nur ausschließlich um sich selbst dreht. Manche klagen über die Gottesferne. Ach, der liebe Gott ist mir so weit. Ich weiß, was die Leute reden, die selbst im Selbstmitleid schwelgen und schmoren. Gott versteht mich nicht, Gott hört mir nicht zu, Gott kümmert sich nicht. Die Frage ist, kümmerst du dich um Gott? Verstehst? Kümmerst du dich um Gott? Frage, was tun diese Leute für Gott? Viele haben gar nicht mehr viel übrig für Gott, nur noch am Sonntag vielleicht, halbe Stunde. Manche klagen, wir haben keine Erweckung. Ich weiß es, sogar hier in unserer Gemeinde, Leute kamen, Pastor, was müssen wir tun, damit wir Erweckung haben? Vergiss es. Erweckung bekommen wir, wenn du aufwachst. Du selber. Dann haben wir Erweckung. Verstehst du? Da haben wir Erweckung. Die Leute, die nach Erweckung fragen und sagen, wann kriegen wir Erweckung, wann kommt Erweckung, sind selber die größten Schlafmützen. Entschuldigung, das ist meine Feststellung. Ich halte nichts von Leuten, die sagen, wir brauchen Erweckung. Die sind die größten Schlafmützen selber. Die Geistlosesten, die geistlichen Schlappschwänze, auf Deutsch gesagt, das sind sie. Sie selbst geben die meisten Ärgernisse, dass keine Erweckung da ist. Sie sind die größten Blockierer im Reich Gottes. Die selber, da hängen die selbst, verstehst du, herum. Lieblos, selbstgerecht, Schwätzer, hartherzig, unbarmherzig. Gott sucht Menschen, die sich selbst überwinden und aus ihrem Fell rausspringen, aus ihrer Verfassung, aus diesem ganzen Selbstmitleid und selbst kämpfen, selbst Heilige sind, selbst Helden werden, selbst aufs Ganze gehen. Die, die am lautesten für Erweckung schreien, die führen ein lasches Leben. Da fehlt der Pep. Verstehst? Sie sind lahmarschig, sagt der Berliner. Ja, der Berliner sagt es. Weißt du, sie führen selbst ein langweiliges, monotones, eintöniges Leben. Erweckung ist, dass du so von Gott ergriffen bist. Wenn du brennst, musst nicht mehr sorgen um die anderen. Du steckst die andere an, automatisch. Wenn du Grippe hast, dann sind die alle, haben alle Schnupfen. Du musst es nur haben. Aber weil du das nicht hast, deshalb jammerst du. Weißt du, die selber führen ein abgeschlafftes Leben, liegen am Boden. Aber wir wollen Erweckung, wir brauchen Erweckung. Vergiss es, es kommt keine Erweckung, es sei denn, du wachst auf. Wach auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten und dann wirst du ein Licht sein. Weißt du, die sind ständig am Ende. Herr, wir brauchen Erweckung. Mit diesen Leuten wird der liebe Gott kein Reich aufbauen. Weißt du, das ist keine Farbe, sind selber eintönig und fad. Ja, ich bin ausfällig, aber ich muss es sein, manche kapieren es nicht. Manche denken, weißt du, ist alles in Ordnung. Die meisten, die hin und her da rumschwelgen und rumlaufen, denen fehlt einfach Dampf in ihrem Leben. Denen fehlt Feuer unterm Hintern. Ja. Sie wollen andere erwecken und selber pennen. Nein, Erweckung ist nicht, dass Leute kommen, sondern Erweckung ist, wo Gott die Sache alles bewegt. Ich kann nicht mehr schlafen. Eine Frau hat neulich gesagt, eine ältere, da, das ist neulich, liegt schon ein paar Jahre zurück. Weißt du, irgendwo habe ich über Erweckung gepredigt, dann sagt sie, Bruder Matutis, seit 1914 kann ich nicht mehr schlafen, seit dem Ersten Weltkrieg. Seit 1914 ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und es kann gut möglich sein, dass die Frau recht hat. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 5, über solche Leute, diese geistlichen Maulhelden, schämen müssen sich eigentlich. Weißt du, die wollen Erweckung, die wollen irgendetwas, sie reden. Und ich weiß, wovon ich spreche, sie reden vom Himmel auf Erden. Und die sind noch im Keller. Weißt du, Paulus sagt, sie haben nur den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Da fehlt was. Solche Menschen meide, steht nachher noch weiter am Schluss. Menschen, die nur von Erweckung reden, von Lieblosigkeit reden. Weißt du, wir machen den Unterschied, du und ich. Wenn wir Kinder Gottes sind, ich mache den Unterschied da, wo ich bin. Mir ist egal, wie die Welt aussieht. Wenn sie ungerecht sind, ich versuche gerecht zu sein. Wenn sie unbarmherzig sind, versuche ich barmherzig zu sein. Wenn sie lieblos sind, versuche ich Liebe auszustrahlen, so gut ich kann. So, gib dich mit solchen Leuten nicht ab. Meide solche Leute. Sie sind Gift für deinen gesunden Geist. Es sind alles nur arme Menschen, die selbst Mitleid suchen. Wir brauchen Erweckung, Pastor. Wir müssen in Zungen beten. Ja, kam neulich jemand hier. Ich habe gesagt, ja gut, freilich, wir müssen viel mehr als das. Wir müssen viel mehr. Selbstmitleid. Sie bringen selbst keine Opfer. Aber die anderen sollen rausgehen, missionieren. Sie selbst beschäftigen sich nur mit unnützen Dingen, wenn du den Paulus hier weiterliest. Selbstmitleid kommt immer, wenn du mit witzlosen, belanglosen, lapidaren Dingen dich beschäftigst. Dinge, die nichts bringen. Auf die kannst du gerne verzichten. Die dir nichts bringen. Selbstmitleid ist, mit sich selbst zu leiden. Das ist Selbstmitleid. Ach, ich Arme. Sich selbst zu bedauern. Sich selbst zu beklagen, selbst über sich selbst traurig sein. Ich meine, das ist ein Stück weit gut und ein Stück weit nützlich. Jesus sagt einmal, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Das ist okay. Verstehst du, wenn du Mitleid bekommst mit dir selber, oh Mann, wenn du diese Predigt hörst, da bin ich noch weit entfernt. Wo bin ich denn? Wer selbst Mitleid betreibt, der und nicht zur Buße und zur Umkehr kommt, der bringt sich ins Gefängnis, wird sein eigener Kerkermeister. Es gibt Zeiten, wo du einfach spürst, oh Geist Gottes, komm, Herr, wirk, Herr, erbarm dich, Herr, greif ein. Wo sind die Zeichen und Wunder? Wir haben den Gideon, als Gott ihn beruft und sagt, du bist jetzt, der jetzt gegen die Midianiter geht. Ja, aber Herr, wo sind die Zeichen und Wunder, was unsere Väter da erzählt haben? Wo sind hier diese Berichte aus der Bibel? Ja, wir sind manchmal traurig, depressiv, schwermütig. Aber Gott muss uns rausholen. Und deshalb sind wir hier in der Versammlung. Elia, ein Mann Gottes, ein Mann des Glaubens, der hört da ein dummes Geschwätz da von dieser Isabel. Morgen um diese Zeit wird dein Kopf auch rollen. Und dann rennt er und sagt, Gott, ich bin nicht wert. Oh, der verfällt in Depression, Selbstmitleid. Der will sterben. Und Menschen, die Selbstmitleid haben, die wollen immer gern sterben. Oder ein U-Boot, das kommt, oder so ein Walfisch kommt, oder was weiß ich, ein Sputnik oder UFO, und sie dann abholt. Vergiss es. Der Herr sagt, bleib hier. Ich habe nicht gebetet, dass ich sie aus der Welt hole, im großen Gebet, Johannes 17, das Herr Jesus, Vater, erhalt sie in der Welt. Erhalt sie in der Welt. Wir sollen Salz und Licht sein. Es gibt Zeiten, wo du in die Irre gehst und traurig bist und an Gott zweifelst und Gott manchmal nicht verstehst. Das ist okay. Und manchmal sagst du, ich kann Gott nicht vertrauen, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Es ist in Ordnung. Und dass Gott manchmal so weit fern ist, Herr, da, wo ich dich gebraucht habe, warst du nicht da. Und Gott weiß warum. Weil unser Glaube geprüft und bewährt werden muss. Doch selbst wenn du im Mitleid, Selbstmitleid bist, ist Gott nicht ferne. Sogar unser Herr Jesus Christus hat sowas erlebt, als er dort am Kreuz hängt. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Der hat erlebt und dann neigt er sein Haupt und verschied. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Wir erleben sogar, der Sohn Gottes hat sowas erlebt. Er neigt sein Haupt. Ich sage, weißt du, warum steht das so belangloses Zeug in der Bibel? Und er neigte sein Haupt und verschied. Weißt du, er hat sich vor Gott gebeugt. Das ist alles. Er neigte sein Haupt. Herr, warum hast du mich verlassen? Er hat von Gott keine Antwort erwartet. Und wir müssen aufhören, immer von Gott Antworten zu erwarten. Gott ist nicht verpflichtet, uns Antworten zu geben, ihr Lieben. Er neigte sein Haupt und er verschied. Was das auch immer heißt. Und dann hat Gott für ihn gearbeitet. Und Gott hat ihn auferweckt. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat ihn nicht verlassen. Wenn Gott irgendwann näher zu Jesus war, dann war es in dieser Stunde, dass die Sonne sich sogar verdunkelte für 3 Stunden. Überlegt einmal, so eine Sonnenfinsternis. Weißt du, Gott war hier in diesem Moment, dem Sohn Gottes am allernächsten, wo er sagte, warum hast du mich verlassen? Wenn du fühlst und den Eindruck hast, alle guten Geister haben mich verlassen, dann ist dir Gott am allernächsten. Glaub ich das. Du spürst bloß nicht, weil du nicht das Gefühl hast, du hast noch keine Ader, keine Antenne dafür. Wenn du deine Augen aufmachen könntest und deine Augen öffnen könntest, du würdest sehen, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt dich in diesem Moment. Mein Gott. Was da passierte, als Jesus sein Haupt neigte, eine Finsternis kam, die Erde bebte, Heilige standen auf. Ach, da geschahen gewaltige Dinge. Als es so aussah, als Gott nichts tun würde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In solchen Zeiten geht man zu Gott. Verstehst du, wenn man sieht, ach, alles geht jetzt gegen mich, alles geht den Bach runter. Da nimmt man nicht selbst Mitleid, sondern sagt mal, Herr, du siehst, mein Gott, mehr musst du nicht sagen. Mein Herr, mein Heiland. Schütt dein Herz vor Gott aus. David ermannte oder erstarkte. Er wurde stark im Gott. Er hat sich Kraft geholt bei Gott. Sich an Gott geklammert. Und viele Menschen haben Angst. Jetzt habe ich mein Image, mein Gesicht verloren. Was denken die Leute von mir? Ist doch vollkommen Schnuppe, was die Leute von dir denken. Wichtig ist, was denkt Gott von mir? Verstehst du? Was denken Leute von mir? Selbstmitleid. Mensch, ich muss jetzt auswandern. Nein, du musst nicht auswandern. Der Gerechte bleibt. Und der Gerechte behauptet sich. Und Gott wird ihn aufwecken. Und Gott wird ihn zum neuen Leben bringen. Weißt du, viele haben Angst. Ja, die werden meine Schwächen ausschlachten. Lass das. Die Leute, die deine Schwächen ausschlachten und denken, jetzt guck mal, was, das wollte doch ein Christ sein. Weißt du, wir haben Angst. Was sagen die Leute über uns, wenn das und das und das und das passiert? Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Jesus blieb sanft und friedlich am Kreuz hängen. Was werden die Leute denken? Die können Kopf schütteln oder Ja sagen oder Nein sagen. Die können machen, was sie wollen. Er blieb am Kreuz hängen. Er hat gewartet, was macht Gott jetzt aus mir? Er hat, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und wir müssen unseren Geist, unsere Seele, unsere Gefühle, unseren Willen, unseren Verstand in Gottes Hände legen. Wenn wir nicht mehr aufwachen, ist es egal. Wir wachen im Reich Gottes auf. So, der Herr muss unsere Aufmerksamkeit bekommen. Was denkt er? Selbstmitleid ist immer vom Teufel, ihr Lieben. Es ist immer eine Auflehnung gegen Gott, Rebellion gegen Gott. Gott will nicht, dass du so hochkommst. Gott will nicht, dass du das erlebst. Gott will nicht, dass du dahin kommst. Immer wieder so ein Dämpfer gibt er da. Es gibt Zeiten, wo alles umsonst aussieht, wo manchmal vieles umsonst ist, wo manchmal sogar alles umsonst ist. Aber die Stunde Gottes kommt, ihr Lieben. Verfallen nicht in Depression und Selbstmitleid. Es ist nicht umsonst unsere Arbeit, unsere Dienste, oder was wir auch immer tun. Gefahren des Selbstmitleids ist, dass wir anfangen zu klagen. Anfangen Gott anzuklagen, womöglich noch. Das ist das Schlimmste. Oder anfangen gegen Gott zu rebellieren. Sag doch deinem Gott ab jetzt. Ist du alles so prügeldick, kommt ist das auf deinem Leben? Wir sollen lernen. Und das ist, was der Heilige Geist mir in diesen Tagen gezeigt hat. Wir sollen lernen, zu unseren Schwächen zu stehen. Wir sollen lernen, zu unseren Fehlern zu stehen. Wir sollen sie hinnehmen und sie akzeptieren und sagen, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wir sollen aufhören, Perfektionisten zu sein. Denn nur Perfektionisten verfallen in Selbstmitleid. Nur Perfektionisten. Hör auf, Perfektionist oder Perfektionisten zu sein. Einfach dich vor Gott rechtfertigen, warum du das nicht gemacht hast oder warum du das gemacht hast und so. Vergiss das alles. Gott weiß, was für ein Gebilde du bist. Hör auf, dich vor Gott rechtfertigen, dich vor Gott zu verteidigen. Oder, weißt du, wir schreiben Briefe an den lieben Gott im Geist nachts, wenn wir schlafen. Wir entschuldigen uns und bereuen das und so weiter. Das alles ist nur Selbstmitleid. Sag, Herr, du weißt alles. So wie Petrus hier, hast du mich lieb? Bei der dritten Frage, da hat er erst sein Selbstmitleid überwunden. Herr, du weißt alles. Dem muss ich gar nicht sagen, du weißt alles. Im Himmel wird es keine Perfektionisten geben. Im Himmel wird es Menschen geben, die hier durch Schmutz und Dreck und Sumpf und Elend, Trübsal, Schwierigkeiten gegangen ist. Im Himmel wird es keine Pharisäer geben. Wir sehen nirgendwo in der Bibel, dass sich ein Pharisäer überhaupt bekehrte. Der hat es nicht nötig. Selbstmitleid ist, einfach vor Gott zu stehen und sagen, Gott, du weißt es. Du weißt alle Dinge, ich habe dich lieb. Mehr kann ich dir nicht sagen, mehr will ich dir auch nicht sagen, mehr kann ich dir auch gar nicht sagen. Ich habe dich nur lieb. Und Gott hat dich so angenommen, wie du warst und hat dich geheiligt, arbeitet an dir, geht mit dir. So, du bist durch Jesus gerechtfertigt. Er stellt dich in den Mittelpunkt. Er ist es, der dich erhöht. Er ist der, der es zulässt, dass diese Dinge passieren in deinem Leben hin und her. Gott interessiert nicht, wo du herkommst, sondern Gott interessiert, was kann ich jetzt aus dir machen? Das interessiert den lieben Gott. Höre auf Gott und versuch nicht, die Tränendrüse zu drücken. Oh Gott, oh Gott. Du wirst Gottes Herz nicht brechen, egal wie du heulst und plärrst und flänzt. Weißt du, du wirst Gott nicht bewegen. Er weiß ganz genau, das ist alles nur Maske, alles nur Theater. Gott sieht dein Herz und nicht, was vor Augen ist. Er sieht nicht die Person. Selbstmitleid ist Jammern vor Gott, bringt dich nicht weiter. Ist Jammern, sich einfach vor Gott zu beschweren oder das Leben. Ja, man macht das Leben sich schwer, extra schwer vor Gott. Du musst aufhören, einfach zu sagen, oh Gott, ich bin hier und ich will dir gefallen und dann brechen mit der Sünde, wo es möglich ist. Geh hin und fort und sündige nicht mehr. Das ist, was Jesus gesagt hat. Aber nicht, Herr, ich versage, ich falle. Nein, brich mit der Sünde, hab Fehler gemacht. Die Fehler waren schlimm, aber hast mich lieb. Hast du mich lieb? Gott interessiert wenig dein Selbstmitleid, dein Bedauern und Anklagen und Entschuldigung, Ausreden und Wiedergutmachen und ich habe mich so angestrengt. Nein, hast du mich lieb. Gott weiß, wie er dich nehmen muss. Gott weiß, wie er dir begegnen soll. Und er schaut, ist das Eigenliebe oder ist es Gottes Liebe, was da jetzt abläuft, was da passiert. Ist es Gottes Liebe oder Eigenliebe? Warum macht er? Will er nur mir zeigen, wie lieb er mich hat? Oder ist die Liebe vom Geist Gottes gewirkt? Für deine Eigenliebe hat er nicht viel übrig. Tut mir leid, es ist so. Gott sieht die Person an, das Innere, dein Herz. Und dein Selbstmitleid zahlt sich nicht aus. Weißt du, da kommst du vor Gott und sagst, kein Mensch dankt mir. Gott, du weißt doch, dass Gott dir einmal danken wird. Mein Lohn kommt mit mir, wenn ich komme. Weißt du, und du musst nicht undankbar werden und sagen, ich weiß doch, lass doch. Ich werde von Gott meine Anerkennung bekommen, meine Erhöhung. Danke Gott, dass du einfach ihm dienen darfst, dass du ihm gefallen darfst. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und er weiß, wer dich behandeln soll und kann. Durch Gott wird deine Vergangenheit gut gemacht, deine Zukunft und deine Gegenwart. Durch Gott wird es gut gemacht. Durch Gott bist du kein Weichling mehr und kein Feigling mehr. Dann stehst, weißt du, selbstmitleidige Menschen sind Weichlinge. Ach, Mutti, Muttisöhnchen sind das. Mutti, die haben mich geschlagen. Lieber Gott, guck mal, was der Teufel alles macht. Nein, wir sollen dem Teufel fest widerstehen im Glauben und kein Mitleid haben mit sich selber. Komm ich um, so komm ich um, ich gehe durch. Das ist Glaube. Weißt du, wenn du mit Gott wandelst und mit Gott lebst, dann stehst du über dein Selbstmitleid. Das kommt und geht wieder und du verfällst nicht da drin, bist mal enttäuscht, bist mal verstimmt, bist mal unzufrieden, aber du beachtest es gar nicht. Das ist nicht der Rede wert. Du gehst drüber hinweg. Du nimmst dich nicht so wichtig. Du gibst deinen Erfahrungen gibt es keine große Beachtung. Wir sollen aufhören, uns selbst so wichtig zu nehmen. Ja, an deutschen Wesen soll die Welt genesen. Vergiss es. Da gibt es noch viele andere Völker. Chinesen, guck mal, wie viele Chinesen. Anscheinend liebt Gott die Chinesen mehr, weil er so viele davon gibt. Verstehst? Ja, ein paar Deutsche da. Was ist das? Selbstmitleid entsteht, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und dann wird er gierig, wenn der gelobt wird. Und Gott erlaubt es, dass gerade der befördert wird und du bleibst sitzen. Wie reagierst du auf Widerwärtigkeiten, Demütigungen, Verletzungen? Auf immer das, was gegen deinen Willen passiert, gegen deine Vorstellung, gegen deine Fantasie. Wie reagierst du drauf? Oder sagst du, Herr, segne ihn. Guck mal, du hast jetzt ihn in diesen Posten gebracht und du segne diese Person, hilf dieser Person. Wenn du anfängst, für diese Person zu beten, du wirst merken, wie Gott plötzlich dich auch mitzieht. Wenn du für jemanden, der dir bevorzugt wurde, wenn du den unterstützt, wird Gott dich unterstützen plötzlich. Und der Segen wird auf dich kommen und deine Familie. 1. Samuel 22, da ist auch wieder, da verfällt wieder einer dem Selbstmitleid, das ist der Saul. Der Saul sprach zu seinen Großen jetzt, guck mal, der David, der Isais Sohn, der, alle laufen nach, sogar mein eigener Sohn Jonathan läuft mit diesem Kerl. Verstehst du? Und er bekam Depression durch sein Selbstmitleid, der sich bedauert, lies mal hier. Und mein Knecht, also die laufen alle nach, ihm nach Konkurrenzdenken, verführ dich zum Selbstmitleid. Ach, der hätte den David ja, um Hof holen können. Und der David hat große Dienst am Hof getan, die Dämonen dem vertrieben mit seinem Harfenspiel. Aber im Ernst, er glaubt, der will mir an Kragen gehen. Und David ist nicht der Mann gewesen, der ihm an Kragen ging. Der hätte ihn viel früher schon einen Gurgel durchschneiden können. Entschuldigung. Aber der tat es nicht. Ich werde den Gesalbten Gottes nicht berühren und mich an ihm versündigen. Aber das hat beim Saul Selbstmitleid ausgelöst. Er konnte den David nicht kriegen. Konkurrenz, Selbstmitleid liegt in der Natur des Fleisches. Nicht, der ist mir hinter dem Leben. Nein, der war es nicht, aber der ist geworden, weil man Raum gegeben hat im Argen. Selbstmitleid entsteht, wenn man ein verzerrtes Selbstbild hat, ein verdrehtes Gottesbild hat und ja, denkt, ich müsste der Herrgott sein. Aber Gott erlaubt, dass Leute dich kritisieren, dich beneiden, eifersüchtig auf dich sind. In Budapest, als damals noch die Mauer war, also noch die Stacheldraht war und so weiter, in Budapest war ein, also man konnte als Ungar auswandern, da ging ein junger Mann zur Polizei und sagte, ich möchte einfach das Land verlassen, eine besondere Ausreisegenehmigung, der hätte es gekriegt. Und der Beamte fragte, ja warum? Geht es Ihnen hier schlecht? Ich kann mich nicht beklagen, sagte er. Nur so, und so, gefällt es Ihnen die Arbeit nicht? Dann sagt er, nein, ich kann mich nicht beklagen. Und der Polizist fragt nochmals, sind Sie vielleicht mit den Lebensbedingungen hier in Ungarn nicht zufrieden? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Und schließlich fragt der Beamte dann einfach und sagt, ja, warum wollen Sie denn in den Westen auswandern, wo Sie doch hier alles haben und sich nicht beklagen können? Ja, weißt du, wenn ich dort bin, da kann ich mich beklagen. Da gibt es, dass ich mich dort beklagen kann. Und hier kann ich mich nicht beklagen. Dort, wenn ich bin. Verstehst du? Und manche Menschen suchen Selbstmitleid. Das ist Selbstmitleid, damit du verstehst, was es ist. Selbstmitleid. Ich kann mich nicht beklagen. Und wenn du die Leute genau anguckst, Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, dass ich so denke, aber vieles sind nur Schlaraffendepression, was wir haben. Nur Schlaraffendepression. Wir leben alles. Wir haben Sozialstaat, wir haben alle Einrichtungen, wir haben alle Ärzte, wir haben alles. Aber nein, ich kann mich nicht beklagen und trotzdem beklage ich mich und beschwere mich. Jammern ist die Verkleinerung Gottes, ganz schnell noch. Gott will, dass du die Klageweiber vertreibst aus deinem Leben. Die haben in deinem Leben nichts zu suchen. Dieses ganze Selbstmitleid ist Klageweib sein. Verstehst du, du hast so viele Klageweiber angestellt. Ja, das kannst du dich nicht beklagen, dort kannst du dich beklagen. Erst wenn du die vertrieben hast, kann der liebe Heiland Wunder in deinem Leben wirken. Erst dann, wenn die nicht mehr da sind. Dann kannst du dem Herrn mit Freuden dienen. Dann kann Jesus kommen und was unternehmen. Dann kannst du wieder Mensch sein, Christ sein, Jünger Jesus sein, fröhlich deine Straße ziehen. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, sogar sein eigenes Leben, Johannes 12, 26, der verleugne sich alles, treib die ganzen Klageweiber aus deinem Leben raus. Die haben nichts zu suchen. Ich kann mich nicht beklagen. Sag mir, kannst du dich verklagen? Deine Heizung funktioniert, Strom hast du noch. Auch wenn du Lebensmittelkarten hast, du kannst dich nicht beklagen. Fang an, Gott zu danken. Und du wirst merken, wie plötzlich dein Leben anders wird. Wie plötzlich anders ist. Du musst selber die Tür zuschlagen. Und dich von Menschen trennen, die jammern und musst dich vielleicht von dir selber trennen. Verstehst du, das ist das Schlimmste. Von sich selber trennen. Die Tür einfach rücksichtslos zuschlagen und sagen, nein, ich will meinen Glauben bewahren. Ich will bei Gott sein. Ich will Jünger Jesus sein. Es gibt Dinge im Leben, im menschlichen Leben, die gehören einfach zu meinem Leben. Ich nehme das an, so wie es ist. Früher gab es einen Schlager, nimm die Stunden, wie sie kommen. Verstehst du? Versuch nicht, was zu machen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Menschen, die verändern sich ständig. Du veränderst dich auch ständig. Bleib auf dem Weg des Wechsels und Veränderung. Schlag die Tür zu und sag, ich will mich nicht beschweren. Was soll ich? Verstehst du? Wenn ich drüben bin, muss ich dann wieder mich beklagen. In der Wüste haben sie sich beklagt, im gelobten Land haben sie sich auch beklagt. Verstehst du? Wenn jemand sich beklagen will, der wird sich immer einen Grund finden zum Beklagen. Gott will, dass du mit deinem Selbstmitleid brichst und die Menschen meidest, dich selbst meidest, die dir den Kopf verdrehen, die dir Dinge einsuggerieren, dort ist viel schöner. Dann bist du dort und merkst, du, das ist auch nicht besser. Die lösen mein Problem auch nicht. Die helfen mir auch nicht. Und dann beginnst noch viel mehr zu jammern und zu sagen, ich dachte, in der anderen Gruppe, im anderen Hauskreis, in der anderen Gemeinde, in der anderen Kirche, in der anderen Stadt, im anderen Land, schlag die Tür zu. Und dann geht dein Leben wieder aufwärts. Verschließe dich den Schwätzern, auch diesen ganzen Stimmen, was in dir sind. Ja, wenn ich dort wäre, könnte es vielleicht besser werden. Den Arzt hätte, der könnte mir besser helfen. Selbstmitleid bringt dich in die Sackgasse. Es bringt dich nicht weiter. Es bringt dich nur in Ruin. Selbstmitleidige, die wünschen sich, hoffentlich finde ich jemanden, der mit mir mitfühlt. Warum willst du das? Brauchst du das? Es reicht doch, wenn Gott dich liebt, wenn Gott mit dir mitfühlt, wenn Gott dich versteht, wenn Gott dir die Sünden vergibt, wenn Gott sich um dich kümmert. Es muss doch reichen. Hör doch mit dem ganzen Gejammere auf. Du sagst, Bruder Matthäus, du kannst gut reden hier. Ja, ich kann gut reden. Ich kann gut reden. Ich weiß, Gott ist gut. Ich weiß, Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Deshalb kann ich gut reden. Deshalb rede ich auch gut. Verstehst du? Und ich freue mich. Und ich weiß, und ich bekehre mich jeden Tag neu. Ich sage, Herr, ich weiß, nirgendwo habe ich so gut wie bei dir. Nirgendwo. Und dann bin ich kein Opfer mehr, kein Märtyrer mehr und suche nicht mehr, dass ich wieder irgendwas Negatives erlebe. Ich erlebe Negatives und dann gebe ich gleich weiter an lieben Gott. Und ich kümmere mich nicht mehr. Ein Tag, das reicht mir, wenn ich einen Tag mich die Plage annehme, am zweiten, dritten Tag werde ich mich damit nicht beschäftigen. Lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn, steht einmal in der Bibel. Du kannst ärgerlich werden, du kannst zornig werden, du darfst sogar zornig werden. Mensch, den würde ich zerreißen, wenn er mir auf der Straße begegnet. Aber am nächsten Tag drücke ich den in den Arm und sage, lieber Bruder, liebe Schwester. Verstehst du? Wir dürfen uns mal ärgern. Da hat Gott nichts dagegen. Aber langfristig darf kein Selbstmitleid über mein Leben kommen. Das bringt mich in Depression, in Verzweiflung. Und wenn ich mich an Gott halte, kriege ich jeden Tag neue Kraft. Verstehst du, wenn der Abend ist, dann manchmal denke ich, oh Gott, was war heute für Stress? Aber am nächsten Tag stehe ich wieder auf und den alten Stress habe ich vergessen. Ich lebe jeden Tag neu. Und ich habe gelernt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Frage dich, was versucht und was verursacht den Selbstmitleid in meinem Leben? Vergiss es, schalte es aus. Informationen, falsche Leute, falsche Ansichten, falsche Bewertung, falsche Vergleiche. Viele Dinge entstehen in deiner Fantasie, die müssen ausgerottet werden. Das ist der Unkraut. Gott, helfe uns. Und du musst wissen, dass nicht gleich hinter jedem Busch ein Dämon steckt oder ein Spion oder was weiß ich. Weißt du, du musst nur eines wissen, Gott ist mit mir, egal was passiert. Nicht gleich, oh, jetzt ist es was Furchtbares. Gott ist mit uns. Der Teufel will unser Verderben und durch unser Selbstmitleid will er uns lähmen, blockieren, nimmt uns jede Motivation weg. Vertreib die Klageweiber, nimm die Keule und weg mit euch. Radikal, was? Leute, die dir das Leben nicht, das deinem Leben nicht das geben und so weiter. Gott hat sie geschickt, zu zeigen, die sollen dir zeigen, du erwarte alles von mir und nicht von den Leutchen. Das ist nämlich, erwarte alles von mir. Deshalb wirst du von Leuten enttäuscht, Lieblosigkeit und Unverständnis. Gott will dich verstehen, dass du wieder stark wirst in Gott, so wie David. Und dann, jetzt Leute, jetzt jagen wir, vielleicht finden wir noch eins unterwegs. Und Gott hat Gnade geschenkt. Und Gott wird Gnade schenken, wenn du aufmachst und nicht dort bleibst, sondern in Gott stark wirst, hörst, was der Herr dir sagt. Der nächste Schritt wird immer von Gott gesagt, was als nächster Schritt ist, und den rennst. Lass uns aufstehen und lass uns rennen. Und lass uns die ganzen Klageweiber vertreiben im Namen Jesu. Gott ist kein Tyrann und kein Diktator, er ist unser Vater. Er ist ein Vater der Liebe. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du dich um uns kümmerst und dass du nicht unser Verderben willst, sondern unsere Freude, unseren Frieden, Herr Jesus. Und wir möchten heute Nachmittag allem Negativen absagen, allen diesen Klageweiber kündigen. Wir wollen diese Klageweiber nicht in unserem Leben und nicht einmal in uns selbst haben. Alle diese Klageweiber vertreibe du, die fluchen, die lästern, die schimpfen, die heulen, die jaulen. Herr, alle diese Klageweiber müssen verschwinden aus unserem Leben, denn du bist der Sieger. Halleluja. Jesus regiert, Jesus siegt. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Amen. Wir singen noch einen Chorus und bringen